Ja, hallo, herzlich willkommen bei meinem Podcast Mein Leben mit 1000 PS, der Motorrad-Podcast von Nasty Nils. In dieser Folge das Thema Motorradtests, ein Blick hinter die Kulissen. In meinem Podcast Mein Leben mit 1000 PS berichte ich so ein bisschen über die Hintergründe von unserer Arbeit bei der 1000 PS. Ihr kennt ja vermutlich unseren YouTube-Kanal oder unsere Webseiten. Jetzt im Moment bin ich ein bisschen winterlich unterwegs. Ich bin gerade Skifahren in Kanada und heute haben wir einen sogenannten Down Day. Da können die Huberer, die Hubschrauber nicht fliegen wegen Schlechtwetter. Na, da spreche ich natürlich gleich noch am Podcast ein. Und Stromausfall hatten wir auch noch bis kurz vorhin, ist ein bisschen frisch. Also wenn da ein bisschen klappernde Geräusche sind, nachher sind es meine Zähne. Der Podcast, den bringe ich immer online am Dienstag um 7 Uhr. Aber seid mir nicht böse, wenn das manchmal irgendwie zu einer falschen Zeit online geht. Das liegt dann einfach daran, dass ich zu dumm bin zum Rechnen mit diesen ganzen Zeitumstellungen, wo ich immer unterwegs bin in den verschiedenen Zeitzonen. Ich werde das nie im Griff haben. Ich glaube, auch nach 20 Jahren Reisen habe ich noch nicht den nötigen Intellekt dafür. Das wird halt nichts mehr. Aber geplant wäre so, Dienstag 7 Uhr immer eine neue Folge von Mein Leben mit 1000 PS für euch. Ja, und heute sprechen wir über das Thema, ja, Motorradtests, ein Blick hinter die Kulissen. Als erstes müssen wir da mal ein bisschen Begriffdefinition betreiben. Es ist ja so, dass wenn wir bei unseren Tests dazu schreiben, oft Tests, dass dann andere Journalisten dazu sagen, das ist ja kein Test, das ist nur ein Fahrbericht. Der Unterschied ist für viele darin, dass wir bei unseren Tests wie 99% aller anderen Journalisten im Motorradbereich keine echten Messdaten sammeln. Das machen sehr gewissenhaft nur noch meine Kollegen von der Zeitschrift Motorrad. Die haben noch die Größe von der Infrastruktur her und auch von den finanziellen Mitteln, dass sie so Tests auch wirklich mit Stoppuhr und verschiedene gezeitete Sektionen, also reproduzierbare Testergebnisse auch machen, wo man dann so valides Testmaterial hat. Und bei einigen Produktionen sind wir da mit dabei, also beim gleichen Reiseenduro-Vergleichstest sind wir mit dabei oder beim großen Superbike-Vergleichstest sind wir mit dabei. Wir versuchen bei unseren Tests vielmehr zu schauen, okay, wie fühlt sich das Motorrad an und wie passt zu den einzelnen Menschen, zu den einzelnen Fahrertypen. Das ist mir ganz wichtig, weil es ist so, dass in den letzten Jahren, eigentlich in den letzten Jahrzehnten, muss man sagen, also sicher schon in den letzten 2, 3 Jahrzehnten, hat sich das so entwickelt, dass bei so einem Motorrad das Thema Schwächen, also Schwachstellen, immer weniger ein Problem ist. Also man muss da immer weniger darauf achten, okay, wo hat das Motorrad eine Schwäche? Das wird man sehr selten nur noch fündig. Sondern es ihm durch diese breite Auffächerung der Segmente und dadurch, dass jeder Hersteller schon so viele unterschiedliche Motorräder anbietet, ist es eigentlich viel wichtiger geworden in der Zwischenzeit, dass man sagt, okay, welches Motorrad passt denn eigentlich zu welchem Fahrertyp? Ja, und die Qualität von einem Motorrad, die lässt sich eigentlich erst, wie soll ich sagen, so nach einer ganzen Saison so ein bisschen, ja, valide feststellen. Das ist dann so, wenn dann eine breite Anzahl von Motorradfahrerinnen und Fahrern auch mit dem Motorrad draußen unterwegs sind, dann sehen wir dann schon unten drunter bei unseren YouTube-Kommentaren, okay, da oder dort gibt es offensichtlich ein Qualitätsproblem, das auftritt. Und dann ist es manchmal so, dass das Testfahrzeug, das wir haben, im Laufe der Saison dieses Qualitätsproblem auch hat, aber manchmal auch so, dass das nicht auftritt bei uns. Aber wenn wir sehen, okay, da gibt es jetzt 20 Kommentare, dass irgendein Federbein rinnt oder so etwas, na, dann ja, kriegt man das über dieses Feedback, das wahnsinnig wichtig ist bei unseren YouTube-Videos unten runter, recht gut mit. Und bei unseren Tests, habe ich vorher schon erwähnt, ist mir wahnsinnig wichtig zu sagen, okay, für wen passt welches Motorrad, damit man bei dieser unglaublichen Auswahl, die es jetzt schon gibt, einfach in die richtige Richtung sucht und dann beginnen kann, okay, welches Motorrad könnten für mich was sein. Und dann ist mir auch wichtig zu ermitteln für die Fahrerinnen und Fahrer da draußen, okay, wie stehen die einzelnen Motorräder zueinander? Also wenn ich jetzt so die Gruppe der Naked Bikes betrachte, für welchen Fahrertyp ist so eine Z900 zum Beispiel das richtige Motorrad, für wen eher die KTM Duke, für wen eher die MT-09 SB. Und da gehen wir dann in unseren Tests immer darauf ein und sagen, okay, welches passt eher für große, welches für kleine Leute, welches für die einen sportlichen Ansatz haben, welche, die gerne einen charismatischen Motor haben, welches Motorkonzept passt für Leute, die eher sich schwer tun mit einem schlampigen Ansprechverhalten. Und so versuchen wir das so einzusortieren, dass wenn dann Leute Motorräder aufgrund unserer Empfehlung kaufen, dann happy sind. Und da muss ich sagen, wir haben jetzt über 4000 Videos online auf YouTube und ich lese immer noch alle Kommentare, außer wenn ich jetzt längere Zeit im Ausland bin, vielleicht rutschen wir dann ein paar durch, aber ich habe wirklich Tausende, ich glaube, es sind Zehntausende Kommentare gelesen und wirklich unzählige gehen in die Richtung, vielen Dank für den Tipp, ich habe mir das Motorrad gekauft und ich habe in all den Jahren noch kein Feedback bekommen, dass irgendwer gesagt hat, ja, dieser Test war komplett kacke, ich habe mir da aufgrund eurer Empfehlungen ein Motorrad gekauft und es hat dann überhaupt nicht gepasst. Also das habe ich echt noch nie gehört. Das ist tatsächlich immer die Richtung, okay, wir haben das richtig charakterisiert und wir schaffen es, das Motorrad so darzustellen, dass dann die richtigen Leute das richtige Motorrad kaufen. Darauf bin ich echt stolz und dass ich auch die ganze Crew so, ja, wie soll ich sagen, in die Richtung entwickeln habe können, dann das taugt mir wirklich. Und jetzt möchte ich euch nur, wie soll ich sagen, so die unterschiedlichen Tests erläutern, die wir da so machen. So ein Test, wo diese Neuheiten präsentiert werden und wo wir die Neuheiten auch erstmals fahren, das sind die sogenannten internationalen Pressevorstellungen. Ja, bei den internationalen Pressevorstellungen ist es so, dass der Hersteller, egal welcher, also es läuft bei allen ziemlich gleich ab, karrt eine Wagenladung Motorräder zu einem guten Platz. Das ist meistens aufgrund der Saisonalität im Süden irgendwo. Manchmal aber auch bei uns in der Gegend, wenn eben das Motorrad erst im Sommer präsentiert wird. Das heißt, die schaffen jetzt, sagen wir mal, 20, 30 Fahrzeuge oft nach Südspanien. Das ist so der Ort, wo am meisten gemacht wird. Das passiert meistens so in den Monaten November bis März. Dann ist es auch oft so dabei, so dort, dass da die Entwicklerteams mit dabei sind, also von den Herstellern kommen dann hin der Motorenchef, der Fahrwerkchef, der Projektleiter, der Produktmanager und natürlich auch der Pressesprecher ist mit dabei. Und da hat man echt ein tolles Set, aber es ist dann oft noch ein Reifenpartner mit dabei, dann sind auch Ansprechpartner von der Reifenfirma vor Ort. Wenn da eine gute Kooperation besteht, zum Beispiel mit einem Auspufflieferanten wie Krapovic oder mit einem Fahrwerkshersteller wie Öhlins oder Showa, sind auch von dort Fahrwerksspezialisten mit vor Ort. Das heißt, du hast dort echt auch geballte Kompetenz. Und dann ist so, dass wir Journalisten, das ist so, dass aus Österreich zwischen ein und fünf Protagonisten eingeladen werden, aus Deutschland zwischen 4 und 12, je nachdem, wie wichtig das Motorrad ist, wie exklusiv die Veranstaltung ist. Bei den meisten Veranstaltungen sind wir dabei. Es gibt aber tatsächlich Veranstaltungen, wo man nicht dabei sind, wo die Firmen einfach sagen, dass, ja, wie soll ich es formulieren? Sie hätten gerne ungerichtet, also oft ist das Kriterium das, dass sie halt so eine Klientel an Hofberichterstattern haben. Das ist manchmal bei Motorrädern, die ein bisschen problematisch sind, dann laden es manchmal auch kleinere Medien ein, die sie besser unter Kontrolle haben, was sie bringen. Und manchmal ist es auch so, dass manches Mal Motorräder präsentiert werden, die halt einfach auch nicht zu unserer Zielgruppe passen, aus deren Sicht. Also bei Motocross-Präsentationen kommt es dann und dann vor, weil wir halt doch ein Mainstream Medium sind, muss man so sagen. Und dann haben diese Firmen dann auch vor Ort oft noch ein gutes Fotoservice, mittlerweile auch schon sehr oft ein einigermaßen gutes Videoservice, wobei das für uns nicht ganz ausreicht. Also die haben das Videoservice für Zielgruppe, wie soll ich sagen, für Brit-Journalisten, die halt nebenbei ein bisschen was auf YouTube oder auf Facebook machen. Und für uns ist das Videomaterial, was die machen, meistens ein bisschen zu wenig. Das heißt, wir müssen dort für uns selbst auch noch, ja, uns selbst filmen, mehr oder weniger, dass wir da ausreichendes Videomaterial halt haben. Und dann ist oft so, dass natürlich bei den YouTube-Videos unten drunter dann immer wieder dabei steht, ja, ist doch klar, dass ihr da so einen tollen Testbericht abliefert, Lobhudelei, sonst werdet ihr ja nicht mehr eingeladen. Und das mag vielleicht stimmen für kleinere Medien, die davon abhängig sind, die da irgendwie, die das brauchen für ihr Geschäftsmodell, dass sie bei so internationalen Pressevorstellungen eingeladen werden. Und die brauchen das wie ein bisschen Brot. Für uns ist es das so, dass das ganz offen gesagt eigentlich eine Belastung ist. Also es ist leibend, wenn man dort ist und man fährt gern und man freut sich über die schöne Sonne und pipapo. Nur wir haben zu jeder Zeitpunkt in dieser Jahreszeit, zu jedem Zeitpunkt immer 1 bis 5 Einladungen am Tisch und haben immer das Problem, dass wir das nicht wirklich perfekt bedienen können. Das ist immer ein bisschen ein Stress in der Saison. Und wenn da die eine oder andere Einladung mal nicht reinkommen würde, also da wären wir gar nicht so undankbar darüber. Also wir haben da überhaupt keinen Druck aus irgendeinem Hintergrund, dass wir müssen dort jetzt irgendwie eine gute Geschichte abliefern oder irgendwie positiv Hochbericht erstatten. Das ist für unsere Größenordnung nicht mehr relevant. Wir haben als Geschäftsmodell im Hintergrund, und das unterscheidet uns ja zu allen anderen Fachmedien, unser Geschäftsmodell ist, wir machen Webseiten für Motorradhändler und die Motorradhändler haben ihre Kleinanzeigen dann bei uns im System und die erscheinen auf 1000 PS in Österreich, Deutschland, der Schweiz und da zahlen diese Motorradhändler dafür eine Jahresgebühr und damit verdienen wir Geld und mit der redaktionellen Berichterstattung auf YouTube verlieren wir es dann wieder. Das ist ja quasi eine für uns eine Werbung, also unser YouTube-Kanal ist Werbung für unseren Motorradmarktplatz und die Werbung ist natürlich nur dann gut, wenn der Content ehrlich und gerade ist und wir finanzieren uns selbst über unseren Marktplatz. Das heißt, diese Werbeeinnahmen, die wir haben von der Industrie, sind ein nettes Zubrot, von diesem wir überhaupt nicht abhängig. Und so gesehen sind wir als eines der ganz wenigen Medien, die durch diese Unabhängigkeit auch geradlinig und offen präsentieren können. Was man aber schon sagen muss, was echt ein Problem ist für Neulinge, die kommen, auch bei uns, und das war bei mir am Anfang auch so, die Hersteller machen natürlich einen guten Job und präsentieren das Motorrad in einer Umgebung, die, wenn sie den Job gut machen, dort halt wahnsinnig gut hinpasst. Und das ist natürlich dann das Problem, dass du jetzt das Motorrad fährst in einer perfekten Umgebung und sagst dann, boah, ist alles Leimann und ist so super und eine wahnsinnig tolle Zeit, das Motorrad ist einfach perfekt. Und wenn die das alles richtig machen, hast du dort keine Fahrsituation, wo du drauf kommst, dass das auch Schwächen hat. Und das ist das Problem bei diesem Setup. Da steckt jetzt keine böse Absicht von uns dahinter, aber natürlich steckt jetzt eine Absicht von den Herstellern dahinter. Ein Beispiel, wenn wir da zum Beispiel bei so Pressevorstellungen nur im flüssigen Terrain fahren, dann kommen wir nicht drauf, dass dieses Motorrad im Stop-and-Go-Verkehr eine Peinigung ist hinsichtlich Sitzposition und eine Peinigung ist hinsichtlich der Wärmeentwicklung unter der Sitzbank. Und so umgekehrt, wenn wir das Motorrad in einem sehr winkeligen Terrain fahren, auf einer, keine Ahnung, auf Mallorca oder auf Madeira oder in einer Gegend, wo sehr enge Kurven nur sind und keine hohen Geschwindigkeiten erzielt werden, dann kommen wir dann gar nicht so leicht drauf, dass das bei schnellen Kurven nicht funktioniert, dass das Drehzahlenniveau oben raus zu wenig Reserven bietet. Und dafür braucht man halt wahnsinnig viel Erfahrung. Die habe ich und der Zonko oder auch der Fauli und für die jüngeren Protagonisten bei uns auf 1000 PS, da muss man halt noch nachhelfen, immer bei ihnen muss man ihnen Unterstützung geben, weil natürlich das wahnsinnig schwer ist, wenn du dann nicht die entsprechende Erfahrung hast, dass du da quasi extrapolierst in den Erfahrungen, dass du sagst, okay, da oder dort, da ist ein Hauch von Problematik im Fahrzeug, das könnte dann so sein, dass in der Stadt nicht gut funktioniert, dann muss man da dort sich in einer kleinen Umgebung am Parkplatz so ein kleines Testterrain in der Mittagspause aufbauen und schauen, okay, wie tut das jetzt bei niedrigen Geschwindigkeiten. Was man aber schon sagen muss, ich bin trotzdem ein Fan von diesen internationalen Pressevorstellungen, weil du hast dort die Chance, mit den Entwicklern zu sprechen und da muss man sagen, dass das so ist, dass die zum Glück nicht immer die Verbündeten der Pressefritzen sind. Das muss man sich so vorstellen, dass die eigentlich immer auf deiner Seite sind. Diese Entwickler wollen natürlich, dass ihr Baby richtig gut fährt. Und da passiert es manchmal, dass irgendwelche Sesselfurzer und Marketingtypen oder aber meistens sind es die Einkäufer, dann aus diesen Traumvorstellungen des Entwicklers irgendwelche Dinge aus Kostengründen rausstreichen. Irgendein geiles Fahrwerk oder irgendwelche geilen Features. Und dann wird das Fahrzeug halt nicht genauso präsentiert, wie der Entwickler sich das erträumt hat. Aber der Entwickler ist natürlich Entwickler oder die Entwicklerin und ist kein Pressetyp. Und wenn du dann im Gespräch dort bei der Pressevorstellung an die rankommst, ohne dass der Pressefritze daneben steht und aufpasst, dann kommst du drauf, was ihm fehlt am Fahrzeug. Dafür braucht man natürlich auch Erfahrung. Da muss man auch ein Gespür haben in der Kommunikation. Aber man kommt da echt auf die Schwächen drauf und egal, wie sehr sie von ihren Pressetypen gebrieft werden, die sind natürlich stolz auf ihr Baby und wenn da irgendwas nicht passt, dann Ist es so, dass du es dann siehst und spürst und auch aus ihnen rauskitzeln kannst, warum das so ist und was da schiefgelaufen ist und warum jetzt eben nicht das geile Fahrwerk drin ist und kommt man echt immer wieder auf interessante Dinge drauf, wenn eben die Erfahrung vorhanden ist. Und was dann auch noch gut ist bei diesen internationalen Pressevorstellungen, ist halt das Setup hinsichtlich der Fotokurven und der Videokurven, weil die es oft schaffen, dass sie da auch abgesperrtes Terrain kriegen. Das würden wir mit 1000 PS alleine natürlich nicht hinbringen. Aber wenn wir da jetzt nach Portugal fahren oder Kalifornien, wo auch immer, dann ist es so, dass die da echt eine Bergstraße abgesperrt kriegen. Da steht am Anfang und am Ende ein Polizeiauto dort. Und dann können die wieder hoch und runter fahren und filmen und fotografieren und das ist natürlich dann schon geil. Da kommen halt richtig gute Fotos und Videos raus. Aber ich passe dann immer auf, dass ich trotzdem genauso fahre, als würde hier auch Verkehr stattfinden können, also auf meiner Seite und schaue, dass ich die Mittellinie nicht kreuze. Auch wenn die sagen, ja, für die Aufnahme bräuchte man dich auf der anderen Seite, weil dann da ist die Position besser, das mache ich nicht. Weil die produzieren ja international. Das ist ja oft so, dass der Engländer, Australier, Amis, alles gemischt ist und manche fahren Linksverkehr, manche Rechtsverkehr. Das heißt, es ist für die international egal, auf welcher Seite du fährst. Nur für uns ist es nicht egal. Und mir persönlich ist wichtig, dass ich auf diesen Fotos und Videos immer auf meiner Seite fahre, auch wenn das vor Ort keine Relevanz hat. Und dann ist so, dass das ganze Foto- und Videomaterial, was dort entsteht, in so einem Test, das kriegen wir dann meistens erst am nächsten Tag. Und da muss man dann aufpassen, wenn ihr bei so Videoproduktion oder bei so Geschichten oder Videos, die ihr online dann seht, relativ schnell, weil ihr seht ja, da kommen dann ja meistens alle auf einmal online. Und meistens ist es so, dass die sehr, sehr schnell sind, nicht mit dem eigenproduzierten Material arbeiten. Das kommt dann den Unterschied merkt man dann, wenn man sich dann zwei, drei so Videos ansieht, dann sieht man, dass manche Szenen und manche Fotos immer die gleichen sind. Das ist dann das vorproduzierte Material. Das wird zwei, drei Tage vorher schon produziert mit einem Testfahrer von der jeweiligen Firma. Und das eigene Material, wo man selbst im Sattel sitzt, das ist dann so, dass man das erst nachher kriegt. Und mir ist aber wichtig, dass wir bei unseren Videos viel mit eigenproduziertem Material arbeiten und dass das ganze Ding, also die ganzen Fahreindrücke, auch erst nach dem Test eingesprochen und geschrieben werden. Jetzt werdet ihr sagen, das ist doch logisch, das macht doch jeder so. Nein, das ist nicht so. Also es ist schon so, dass manche Kollegen es so machen, dass sie viele Fahreindrücke schon anhand der technischen Daten vorab einsprechen und oder vorab auch schreiben und da einfach um den Zeitvorsprung irgendwie hinzukriegen. Aber das irgendwie, weiß ich nicht, ist man nicht authentisch genug. Ja, und bei so Foto- und Videoproduktionen vor Ort läuft es so ab, dass man eben in einzelnen Kurven sich bewegt. Das heißt, da wird sehr, sehr viel auf engen Raum produziert und die Fotografen wechseln dort die Position. Und was immer sehr spannend ist, ist, wenn man dann Tracking-Shots macht. Da fährt man dann in einem Kameraauto hinten nach. Das heißt, der Autofahrer fährt und hinten im Kofferraum liegen Fotograf und Videokollege hinten drin und filmen dich, fotografieren dich. Die fahren manchmal ein, doch ein hohes Tempo und das ist schon eine große Herausforderung für die Kolleginnen und Kollegen da hinten drin. Da ist so, dass die auch immer wieder mal kotzen müssen. Liegt zum einen an den Abgasen, die da hinten, weil du bist relativ nah am Auspuff. Zum anderen aber natürlich, wenn da ordentliches Kurvengewühl ist, dass das doch ja, heftig ist. Du schaust in die verkehrte Fahrtrichtung und dich schleudert es da herum. Auf der Rennstrecke kommt es immer wieder mal vor, dass die stehen bleiben müssen und auswerfen. Das ist ein bisschen witzig. Ja. Und dann, was ich dann mache, ist in den Pausen, mache und dann eben oft unsere Livestreams auf Facebook. Ich schreibe mir dann aber auch immer auch schon Notizen auf. Und auch so die ersten Fahreindrücke schreiben wir dann gleich auf, einfach um das wirklich frisch reinzubringen. Sehr viel Arbeit ist dann das ganze Aussortieren von den Bildern und diese Bildunterschriften zu generieren für unsere Webseiten. Das heißt, das ist wahnsinnig viel Arbeit. Das mache ich oft im Flugzeug beim Heimfliegen dann. Und insgesamt vom Zeitaufwand muss man sich das so vorstellen, dass so ein umfangreicher Test mit einem Facebook-Livestream, mit ein paar Facebook-Postings, mit einem YouTube-Video, mit einem Text, mit einer Bildergalerie, bisschen auf Instagram, ein bisschen Arbeit, sind insgesamt mit der Produktion, auch mit dem Videoschnitt, insgesamt 6 Manntage, muss man sich so vorstellen. Und die Lohnkosten dafür liegen bei ein paar 1000 Euro. Es hat sich ein bisschen gewandelt, es war früher wirklich Urlaub. Also früher war so eine Pressefahrt schon echt eine Urlaubsreise, wo ich mich wahnsinnig gefreut habe drauf und bist hingeflogen, bist ein bisschen im Kreis gefahren und dann beim Heimfliegen im Flugzeug habe ich die Geschichte geschrieben, da habe ich ein paar Fotos dazu gegeben und hat gepasst. Mittlerweile muss man aber wirklich, ist die Taktzahl viel höher. Durch das YouTube vor Ort, durch die Live-Produktionen ist es ein echter Job. Also tatsächlich, ich habe da kaum mehr als 4, 5 Stunden Schlaf am Tag. Mittagessen geht sich meistens nicht aus. Es ist wahnsinnig stressig. Es sind trotzdem aber die schönen Momente im Sattel, die dann natürlich das immer noch als Traumjob erscheinen lassen. Aber es ist, die Taktzahl hat sich erhöht. Aber das ist jetzt gar keine Ranzerei, weil ich glaube, dass sich das in vielen Jobs so geändert hat. Ist einfach durch dieses Internet, das böse Internet, ja, durch das Handy auch vor allem, durch die Möglichkeiten, die es bietet, hat sich in vielen Jobs einfach die Taktzahl erhöht. Und dann, wenn wir noch jetzt das vergleichen mit einem Test, den wir daheim machen, dann ist der Unterschied der, zu Hause fahren wir auf einer Strecke, die wir kennen und die wir definieren. Und da ist dann so, dass wir natürlich viel besser auch das durchmixen können von den Strecken her und sagt, okay, da kommt man wirklich auf alle Schwächen auch drauf. Und wir haben dann auch unterschiedliche Fahrertypen jeweils drauf. Das heißt, wir haben dann bei einer Produktion auf jedem Motorrad unterschiedliche Fahrer oft drauf und können dann auch uns austauschen. Wie ist das für einen kleineren, für einen größeren Piloten, für eine erfahrene Pilotin oder einen Neueinsteiger? Und so haben wir dann einen Austausch auch in der Gruppe, der natürlich den Testbericht bereichert. Aber da muss man natürlich aufpassen, dass man sich gegenseitig nicht beeinflusst. Das ist immer wieder Herausforderung mit Neulingen, dass die natürlich das ein bisschen nach, ich würde beeinflusst sein, wie gesagt, nachplappern, aber die werden dann einfach in eine Richtung gelenkt durch die Routiniers. Und da muss man aufpassen, dass man zuerst schaut, dass da jeder seine Meinung schon ein bisschen so niederschreibt oder auch so ein bisschen die Neulinge so ein bisschen erst sprechen lässt und mache erst die Routiniers, dass da jeder auch seine eigene Meinung, seine eigenen Linien bringen kann. Und dann, was auch noch wirklich toll ist, mittlerweile, was wir echt gut hinkriegen, ist, wenn wir auf eigenen Terrain produzieren mit unserer eigenen Videocrew, dass wir richtig hochwertiges Material rausbringen. Es ist so, früher, diese Videogeschichten zu Beginn auf YouTube haben wir stark gelebt von diesen GoPro-Onboard-Aufnahmen. Mittlerweile haben die für mich den Charme von einem Dia-Abend bei meiner Tante damals. Es ist wahnsinnig langweilig. Also, das, ja. Was ich viel, viel leibender finde, sind diese Aufnahmen, die aus fahrenden Autos gemacht werden. Also das haben wir daheim echt gut im Griff. Wir haben da auch ein eigenes Auto mittlerweile dafür gekauft. So ein Fiat Cubo, so eine Dreckskiste eigentlich. Aber der hat Schiebetüren und da kannst du von der Seite raus filmen. Du hast hinten eine Heckklappe, da kannst du von hinten raus filmen. Und da haben wir auch das entsprechende Kameraequipment dafür, wo man richtig nah rangehen kann. Also wir haben dann oft die Kamera wirklich nur wenige Zentimeter vom Vorderrad oder vom Hinterrad, je nachdem, wo wir fahren, und da kriegst du richtig geile Aufnahmen zusammen. Und das bringt ja echt schöne Dynamik rein ins Video. Und das ist wirklich geil. Und was auch geil ist, und was für mich persönlich der schönste Teil von dem ganzen Job ist, ist, wir produzieren diese Videos zu Hause unter der Woche am Vormittag. Das ist ein ganz anderes Motorradfahren wie die breite Massefahrt. Muss man leider so sagen. Ganz offen, das ist der echt schöne Teil. Wenn wir dann am Dienstagvormittag um 9 beginnen, Motorrad zu fahren, dann fahren wir bis zum Mittag dort leibend umeinander und dann, das ist immer schleimende Stimmung und dann gibt es noch einen Kaffee und dann sitzt man beieinander, dann machen wir den Austausch. Es ist dann schon oft so, dass es lang ist und zäh, manchmal auch heiß, manchmal auch kalt, aber die Chance, dass man unter der Woche am Vormittag regelmäßig Motorrad fährt, das ist einfach viel leibender, viel intensiver und viel, ja, ganz anders. Ich bin dann oft ganz überrascht, wenn ich am Wochenende privat fahre, wie lausig das eigentlich ist, wenn da so viel los ist und so viel Polizei und ja, also das ist wirklich eine schöne Sache. Und Stichwort Polizei, wenn wir dann produzieren auf einer Strecke und da halt die Strecke 10-mal rauf und runter fahren, dann achten wir eh darauf, dass das nicht zu laut ist und wir fahren auch fast immer wo keine Menschen sind, keine Häuser sind, dass wir niemanden stören. Wenn dann aber doch irgendwo ja, dann halt dann ein Problem ist, dann passiert es meistens so, dass halt irgendwer von den Anrainern dort oder irgend so ein Blockwart-Typ, der halt dort mit dem Auto vorbeifährt und sieht, dass wir da hoch und runter fahren mit dem Motorrad, wird dann doch dann war mal die Polizei gerufen. Und in Österreich ist es dann so, dann kommt die Polizei her und sagt, erst, da hat uns wer angerufen, da fahren ein paar Depperte mit dem Motorrad laufen und runter. Bitte macht uns einen Gefallen, schleicht euch bitte von da. Es ist nicht wirklich, ja, legal, illegal. Es ist so, das ist so die typische österreichische Lösung. Wir kriegen dann keine Anzeige, wir kriegen auch keine Probleme. Auf der anderen Seite, wir haben auch nichts Ungesetzliches gemacht. Also wir sind nicht zu laut und nicht zu schnell gefahren. Aber wenn die Polizisten uns dann bitten, müssen wir uns da schleichen, dann schleichen wir uns halt, dann fahren wir halt woanders hin, wo es niemanden stört und machen dort unseren Test weiter. Und das haben wir bis jetzt in den, ja, fast 20 Jahren immer gut hinbracht. Und das passt wunderbar. Ja, und jetzt hätte ich eigentlich noch ansprechen wollen, das ganze Ding mit, worauf muss man achten bei einem Test, also worauf achten professionelle Motortestpiloten bei einem Motorradtest. Jetzt sind wir schon bei Minute, ja, 22, 23, muss ich sagen, das machen wir in der nächsten Folge. Weil ich habe mir schon zum Ziel gesetzt, dass wir so unter 30 Minuten bleiben bei diesen Podcast-Serien. Und da würde ich sagen, das ist doch ein super Cut in der nächsten Ausgabe. Nächste Woche bei Mein Leben mit 1000 PS, wie immer am Dienstag um 7 Uhr, erzähle ich euch dann, worauf wir achten beim Motorradtest. Und da könnt ihr dann vielleicht für euch auch mitnehmen, worauf ihr vielleicht achtet bei der nächsten Probefahrt. In diesem Podcast jetzt für euch hoffentlich so ein bisschen, ja, Behind-the-Scenes-Information, da dort eine interessante Seiteninfo für euch. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Und dann hören wir uns wieder nächste Woche bei der nächsten Folge mit Insiderwissen, Hintergrundinfos, worauf achten Profitester beim Testfahren.